Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Britta Mehr. Schönen guten Tag. Und wann haben Sie das letzte Mal Sport gemacht? In dieser Woche schon? Letzten Monat? Oder vielleicht auch im letzten Jahr? Rund 150 bis 300 Minuten sollen sich Erwachsene pro Woche bewegen. Das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Schwimmen, Radfahren, Wandern, im Prinzip ist alles gut, was Spaß macht. Doch oft ist es gar nicht so leicht, den inneren Schweinehund zu überwinden, nach einem anstrengenden Bürotag noch ins Fitnessstudio zu gehen oder den Wiedereinstieg zu finden, wenn man lange nichts gemacht hat. Und das ist auch Thema auf der FIBO. Das ist die weltgrößte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Die startet heute in Köln. Und das sagt FIBO-Organisatorin Silke Frank.
Gerade im Bereich der älteren Menschen, aber auch Kinder, ist da natürlich viel Potenzial, was noch bedient werden muss, dringend auch Kinder in Bewegung zu bringen, aber ältere Menschen auch in Bewegung zu halten, präventiv zu arbeiten, aber auch rehabilitativ.
Wir wollen heute den Blick auf Erwachsene richten, die über 50 sind und wollen fragen, wie können Sie mit dem Sport starten, wenn Sie lange nicht aktiv waren? Welche Sportarten sind für diejenigen, die bislang wenig trainiert haben, gut geeignet? Und welche kostenlosen oder preisgünstigen Angebote gibt es dann auch für den Wiedereinstieg? Fitness ohne Altersgrenze, Sportangebote für Menschen 50+, das ist das Thema heute im Marktplatz. Und jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das sind Professor Dr. Gordon Sudeck. Er leitet die Bildungs- und Gesundheitsforschung im Sport am Institut für Sportwissenschaft an der Universität Tübingen. Allerdings versuchen wir gerade noch zu ihm die Verbindung herzustellen. Dabei ist auch Steve Neumann, Berater für Präventionsleistungen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Er ist zugeschaltet aus unserem Berliner Studio. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und ich begrüße auch ganz herzlich Christine Ufer, Geschäftsführerin beim Bundesverband Rehabilitationssport, Reha-Sport Deutschland e.V. Sie sitzen zusammen mit Steve Neumann in unserem Berliner Studio. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Und Sie können sich auch an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Ufer, ich würde gerne mal mit Ihnen starten. Sie kümmern sich um den Rehabilitationssport. Jetzt möchten sich vielleicht einige fragen, wieso starten wir denn damit? Also Reha-Sport ist ja doch für mehr Menschen geeignet, als man eigentlich denkt. Warum?
Weil, also der Rehabilitationssport ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung und der Rentenversicherung und kann und wird vom Arzt verordnet. Und per Norm ist er für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. Und wenn man da eben mal genauer nachliest, was ist von Behinderung bedroht, sind es doch eigentlich alle Menschen, die Beschwerden, körperliche Beschwerden oder psychische Beschwerden auch haben, also Einschränkungen irgendwelcher Art, ist er dann geeignet und kann verordnet werden.
Das heißt, ich muss nicht schon eine große Hüft-OP hinter mir haben, eine Knie-OP etc., sondern ich kann wirklich, wenn ich merke, es zwickt im Rücken, wäre das schon eine Möglichkeit, dass ich Rehabilitationssport mache?
Absolut. Also Rehabilitationssport wirkt eben, wie man so im Fachbegriff sagt, so sekundärpräventiv. Also wenn man so ein bisschen was hat, kann man eben das verhindern, dass das noch schlimmer wird. Also insofern sollte man damit ruhig frühzeitig beginnen, um vielleicht eben eine OP, auch einer OP aus dem Weg zu gehen.
Können Sie denn mal beschreiben, was für Angebote darunter fallen? Weil wenn man so an Sport denkt, denkt man ja wirklich vielleicht an, ich weiß nicht, Basketball oder Laufen oder Ähnliches. Also Rehabilitationssport stellt man sich ja vielleicht ein bisschen mehr vor als leichte Gymnastik, als Mobilisieren etc. Was fällt alles unter Rehabilitationssport?
Rehabilitationssport ist so definiert, dass er mit den Mitteln des Sports wirkt. Also es ist keine Sportart, sondern es sind nur Sportarten ausgeschlossen. Dazu gehört der Wettkampfsport, dazu gehören Kampfsportarten. Aber ansonsten kann letzten Endes jede Sportart geeignet sein. In der großen Masse ist es die Gymnastik. Aber so eine Gymnastik kann sich natürlich auch aus verschiedenen Dingen und mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen kann so eine Gymnastik stattfinden. Aber es gibt auch Reha-Sportgruppen, die, wo vorwiegend gespielt wird, wo also kleine Spiele und große Spiele stattfinden. Walking Football gibt es zum Beispiel auch als Rehabilitationssport schon, also eine spezielle Art des Fußballspiels, die angepasst ist auf die Bedürfnisse der Teilnehmer. Und die Übungsleiter sind eben so ausgebildet, dass sie entsprechende angepasste Angebote gestalten können, die nicht nur, aber vorwiegend gymnastischer Art sind.
Ab wann würden Sie denn sagen, lohnt es sich wirklich auch mal auf diese Angebote zu schauen? Wir haben ja eben schon gehört, Silke Frank, FIBO-Organisatorin, das ist ja die Messe, die heute in Köln startet, die hat gesagt, wirklich bei den Älteren, da kann noch viel passieren. Was würden Sie denn sagen, was sind die Älteren und ab wann lohnt es sich denn auch, sich den Rehabilitationssport anzusehen?
Immer, wenn es Einschränkungen gibt. Also gerade wenn ich mal an das gängige Thema Rückenproblematik denke, das beginnt ja oft deutlich vor der 50. Das heißt also immer, wenn Einschränkungen sich bemerkbar machen und man geht zum Arzt und sagt, es zieht mir da oder das kann ich nicht mehr, immer dann kann man schon an Reha-Sport denken. Reha-Sport gibt es auch für Kinder, aber wir haben ja heute so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Man kann aber auch schon deutlich vor 50 dran denken und Reha-Sport ist einfach eine gute Möglichkeit, gerade wenn man länger inaktiv war, es einfach auch mal etwas auszuprobieren unter Anleitung von Übungsleitern, die dafür ausgebildet sind, mit Personen mit Einschränkungen zu trainieren.
Können Sie denn noch mal sagen, wie man an die Angebote rankommt? Also wie sind da die Wege?
Der Rehabilitationssport wird vom Arzt verordnet. Jeder Arzt kann das machen, der Allgemeinmediziner. Häufig wird es von Orthopäden verordnet, aber auch der Neurologe kann von jedem Arzt verordnet werden. Und die Anbieter, die Rehabilitationssportanbieter sind, da gibt es anerkannte Anbieter, die sind gelistet und diese Listen stehen bei den Krankenkassen und Rentenversicherungen zur Verfügung, aber auch bei den anerkennenden Verbänden, also zum Beispiel beim Reha-Sport Deutschland, kann dann auf diese Listen schauen und sich dann einen Anbieter suchen. Also man hat die Verordnung, sucht sich einen Anbieter und geht dann zum Träger der Maßnahme, also zur Krankenkasse ist das in den meisten Fällen und lässt sich die Verordnung bewilligen.
Und wie lange dauert das dann? Also ist das dann zeitlich begrenzt? Habe ich 10 Stunden, 3 Monate? Kann das auch verlängert werden? Also welcher Zeitraum ist denn abgedeckt?
Es unterscheidet sich so ein bisschen je nach Träger der Maßnahme. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung werden im Standardfall 50 Einheiten verordnet, für die man dann 18 Monate Zeit hat, sie zu absolvieren. Der Arzt legt auch fest, mit welcher Häufigkeit das pro Woche stattfinden soll. Also 1 bis 3 Mal kann der Arzt ankreuzen. Meistens wird eben 1 oder 2 Mal angekreuzt und in speziellen Fällen kann auch mehr als diese 50 Einheiten verordnet werden. Das sind dann 120, also bei schwereren Beeinträchtigungen können auch mehr Einheiten für einen längeren Zeitraum verordnet werden.
Wie geht es denn dann weiter, wenn ich das jetzt gemacht habe? Also erstmal vielleicht nochmal die Frage, würden Sie das denn auch generell erstmal raten den Menschen, die vielleicht schon so Zipperlein haben, dass man mit sowas beginnt? Weil man hat ja letztlich ein breites Angebot. Man hat ja Vereine, man hat Fitnessstudios. Also kann man denn grob eine Empfehlung geben, für wen sich denn eigentlich welches Angebot eignet?
Also ich finde es vor allem für Menschen geeignet, die lange oder länger keinen Sport gemacht haben und die vielleicht noch nie so richtig mit Sport was am Hut hatten und sagen, ach, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie ich mich orientieren soll. Da ist Reha-Sport eine sehr geeignete Maßnahme.
Und es fallen wirklich gar keine Kosten an, also in dem Moment?
Es fallen keine Kosten an. Die Anbieter von Reha-Sport geben oft die Möglichkeit, Zusatzleistungen zu erwerben, die durchaus auch eine sinnvolle Ergänzung vom Rehabilitationssport sind. Aber anerkannte Reha-Sportgruppen sind kostenfrei, ist die Teilnahme kostenfrei. Und das ist auch, also das macht auch so ein bisschen den Unterschied zur Prävention vom Ablauf her. Da rechnet der Anbieter auch direkt mit der Krankenkasse ab. Also man muss überhaupt nicht irgendwie in Vorleistung gehen als Teilnehmer. Das ist ja in der Prävention ein bisschen anders.
Ein anderes Programm, was auch angeboten wird, wo man auch teilnehmen kann, ist RV-Fit, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Und das wird angeboten von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und Steve Neumann kennt sich mit diesem Thema aus. Er ist eben Berater für Präventionsleistungen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. RV-Fit, was ist das für ein Programm?
Ja, Frau Meisch, also erstmal ist es ein Programm der gesamten deutschen Rentenversicherung. Also alle Träger der Rentenversicherung bieten diese Präventionsleistung an. Sie ist festgelegt im Gesetz, auch im SGB unter Paragraph 14. Und das ist letztendlich eine Leistung, die dazu dient, die Gesundheitskompetenz der Versicherten nachhaltig zu stärken und sie auf dem Weg zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil zu unterstützen. Wir wissen, das ist ein recht anspruchsvolles Ziel. Darum geht die Leistung auch entsprechend lang. Also ist insgesamt so erstreckt es sich über einen Zeitraum von 6 Monaten und orientiert sich dann an den 3 wichtigen Elementen für die Prävention, Bewegung, Ernährung und Stressmanagement. Es ist ein Gruppenangebot, was bis zu 15 Personen wahrnehmen können und das in den Reha-Einrichtungen, die letztendlich auch schon Rehabilitationsleistungen für die Rentenversicherung erbringen.
Wie unterscheidet sich das denn dann von dem, was Frau Ufer gerade beschrieben hat? Also geht das schon in eine ähnliche Richtung oder werden da doch noch andere Akzente gesetzt?
Na, es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, der weniger auf eine spezielle, also ja, man kommt natürlich vielleicht auch mit einer speziellen Indikation dazu, aber in der Antragstellung spielt es erstmal gar keine Rolle, welche Zipperlein man hat. Wir geben auch auf unserem Informationsportal oder im Kundenportal zu dem Thema RVFIT an, dass eben erste Zipperlein zwar vorhanden sein sollen, aber das kann, legen wir ehrlich gesagt, ziemlich kreativ aus an der Stelle. Also das kann einfach auch das Gefühl von Erschöpftheit sein über einen längeren Zeitraum. Es geht ja vor allem auch darum, chronische Erkrankungen zu verhindern an der Stelle. Es kann mal der Knieschmerz sein, eben auch nicht chronisch, oder ein Rückenschmerz oder auch einfach nur das Übergewicht, gegen das man etwas tun möchte. Und dann hat man die Möglichkeit, diese Leistung zu beantragen.
Das heißt, es läuft nicht über einen Arzt, sondern ich beantrage diese Leistung dann direkt bei Ihnen. Oder wie ist da der Weg?
Genau, also man hat die Möglichkeit, das über das Kundenportal direkt zu machen. Das ist eine sehr niedrigschwellige Antragstellung an der Stelle. Das war früher mal so, dass man noch einen Befundbericht dazulegen musste. Wir haben aber festgestellt, dass wir dem Ziel gar nicht so nahe kommen, dass wir möglichst viele Menschen damit auch erreichen wollen. Also ist die Antragstellung eben auch ziemlich niedrigschwellig. Man braucht nur seine Versicherungsnummer eingeben und die Entschuldigung. Und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dazu erfüllen und dann kann der Antrag dann auch schon bewilligt werden. Genau.
Können Sie noch mal beschreiben, wie das Programm dann genau abläuft? Also Sie bewilligen das dann und wie geht es dann weiter?
Genau, es läuft in 4 Phasen ab. Es gibt eine Startphase, eine ambulante Trainingsphase, eine Eigeninitiativphase und eine Auffrischungsphase. Die Startphase ist recht intensiv. Der Name ja letztendlich schon, früher hieß das auch mal Intensivphase, beschreibt, das sind 3 Tage ganztägig ambulant bis zu 5 Tage stationär. Das hängt so ein bisschen von der Einrichtung ab, wie das ausgestaltet wird, an dem man sich eben zu den Elementen, die ich schon vorgestellt hatte, sich also intensiv beschäftigt, in theoretischer Wissensvermittlung, aber auch natürlich durch das Erlernen praktischer Übungen. Daran schließt sich dann an, nach diesem ganztägigen Phase, die ambulante Trainingsphase, wo man versucht, diese Elemente und Trainingseinheiten und Übungen in den Alltag zu integrieren. Das heißt also neben dem Beruf und neben den Belastungen, die in einem Alltag ja durchaus auch noch, die man so auch weiterhin hat, das dennoch weiterzuführen und dann eben kontinuierlich fortzusetzen. Das machen wir über 12 Wochen. Auch in Trainingseinrichtungen oder Rehabilitationseinrichtungen in Wohnortnähe oder Betriebsstättennähe. Und daran schließt sich eine 12-wöchige Eigeninitiativphase an, wo wir sagen, das, was der Versicherte in den letzten 12 Wochen oder 13 Wochen mit Startphase ja erlernt hat, das setzt er jetzt an der Stelle dann auch selber um. Und nach diesen 12 Wochen Eigeninitiative schließt sich dann nochmal ein Auffrischungstag oder bis zu 3 Tage stationär Auffrischungstag an, in der Einrichtung, in der man schon die Startphase gemacht hat, wo man nochmal mit der Gruppe zusammenkommt, mit der man auch gestartet ist, wo man sich darüber austauschen kann, was vielleicht gut lief in der Umsetzung, auch in der Eigeninitiativphase, wo es Hemmnisse gibt, wo man sich darüber eben austauschen kann und auch nochmal natürlich mit den Therapeuten ins Gespräch kommen kann.
Das richtet sich aber an Berufstätige, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Also es ist nicht geeignet für Rentnerinnen und Rentner, auch nicht für Studierende, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern es richtet sich an Berufstätige.
Genau, also man muss aktiv beschäftigt sein, und versicherungsrechtlich gesehen 6 Beitragsmonate in den letzten 2 Kalenderjahren vor Antragstellung im Versicherungskonto aufweisen.
Wie ist das mit Selbstständigen?
Selbstständige können das, warten Sie ganz kurz, wenn sie dann in den letzten 2 Jahren 6 Monate mit Kalender, mit Beiträgen im Kalender, 6 Pflichtbeiträgen im Versicherungskonto nachweisen, dann ist das auch für Versicherte noch möglich, ja.
Sie haben aber eben gesagt, es sind ja auch ambulante Tage dabei. Also ambulante Tage bedeutet ja, ich bin in dem Moment auch gar nicht auf der Arbeit, sondern ich bin dann ja eben in diesem Training. Ist das denn dann auch etwas, was ich mit meinem Arbeitgeber absprechen sollte, wenn ich mich entscheide, für dieses Programm teilzunehmen? Sollte ich vielleicht vorher schon Kontakt aufnehmen und sagen, ich möchte mich da bewerben, finden wir da eine Lösung? Oder erst wenn es bewilligt wird, wie gehen Sie damit um? Oder was raten Sie da?
Also in der Tat ist es sicher sinnvoll, schon vorher mit dem Arbeitgeber darüber zu reden, dass man Interesse hat an so einer Leistung. Das ist kein Muss, aber sicherlich schon ganz gut, wenn man das macht, um eben auch mit dem absprechen zu können, inwieweit man dann von der Arbeit auch mal für die Woche in der Startphase oder in den 3 Tagen in der Startphase eben mal nicht an der Arbeit teilnimmt. An sich hat der Arbeitgeber die Verpflichtung, die Teilnehmenden freizustellen. Darüber bekommt er auch eine Mitteilung im Rahmen der Bescheiderteilung von dem Versicherten und dann auch Entgeltfortzahlung zu leisten. Aber wie gesagt, wir sprechen immer die Versicherten so an, dass wir sagen, es ist sicherlich eine gute Kommunikation, wenn man vorher darüber spricht und das nicht in den Zeiten macht, wo der Rest der Belegschaft Urlaub hat oder gerade so eine Auftragspeaks in einem Unternehmen stattfinden.
Können Sie noch mal sagen, über welchen Zeitraum das läuft? Also wann ist dann Schluss? Man startet irgendwann und wie viel Zeit hat man dann, um an diesen Trainingseinheiten teilzunehmen?
Also die ambulante Trainingsphase geht 12 Wochen lang, wo man dann einmal oder zweimal in der Woche ca. 90 bis 120 Minuten trainiert. Und insgesamt das Programm RVFIT dauert dann ca. ein halbes Jahr.
Wie geht es denn danach weiter? Weil das habe ich Frau Ufer ja eben auch schon gefragt. Also man hat dann an einem Angebot teilgenommen, wo dann auch keine Kosten anfallen. Aber es ist ja schon auch immer Sinn, wenn wir auch hören, rund 150 bis 300 Minuten sollen sich Erwachsene pro Woche bewegen, dass dann ja auch immer die Herausforderung ist, wie integriert man dann den Sport auch in den Alltag? Also es ist dann gedacht, dass man Übungen gelernt hat, die man zu Hause macht. Da ist dann ja die Frage, macht man das wirklich zu Hause? Oder ist dann die Idee, dass man sich vielleicht einen ähnlichen Sport, der auch das abdeckt, was man jetzt bei RVFIT gemacht hat zum Beispiel, abdeckt. Also, dass man sich den dann sucht in einem Verein, wo dann aber auch Kosten anfallen. Also, wie würden Sie sagen, würde der sportliche Weg dann auch weitergehen?
Ganz eigentlich so, wie dann die Neigung des Versichern bzw. des Teilnehmenden eigentlich ist, aus meiner Sicht. Die Trainingseinrichtungen achten schon sehr darauf, dass man auch mit niedrigschwelligen Trainingsgeräten arbeitet. Sprich ein Theraband, eine Faszienrolle, ein Faszienball oder eben auch mit dem eigenen Körpergewicht. Theoretisch könnte man also auch das, was man erlernt hat, auch zu Hause einfach im Wohnzimmer durchführen. Oder aber eben auch die Kurse wahrnehmen, die unter Umständen auch die Einrichtungen anbieten. Auch da gibt es letztendlich angeschlossene Vereine, denen man sich dann anschließen kann und weiter trainieren kann. Oder aber man guckt sich mal bei den Krankenkassen um, die ja auch Präventionskurse anbieten, die unterstützt werden, zum einen von den Kassen, unter Umständen auch vom Arbeitgeber.
Können Sie das nochmal erklären? Präventionskurse, das Stichwort ist noch gar nicht gefallen. Worüber reden wir bei Präventionskursen?
Na, das sind Angebote der Krankenkassen, die über die zertifizierte Stelle oder die Zertifizierungsstelle für Präventionsleistungen anerkannt sind, wo man sich an seine Krankenkasse wendet beziehungsweise sagt, also das ist ein Angebot, was ich wahrnehmen möchte, das dann bezuschusst wird auch bis zu 2-mal im Jahr. Also es hängt immer ein bisschen von der Kasse ab, aber bis zu 2-mal im Jahr in der Regel. Und wie gesagt, wo man danach eben auch an solchen Kursen teilnehmen kann, die auch sehr vielfältig sind, was den Ablauf oder die Elemente angeht.
Was kann das sein zum Beispiel?
Das kann von Yoga über Lernen von Entspannungstechniken bis hin zu Rückenschulkursen sehr vielfältig sein.
Frau Ufer, Sie haben ja auch eben schon den Rehabilitationssport erklärt. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was unterscheidet das, was Sie beschrieben haben, von den Präventionskursen?
Der ganz wesentliche Unterschied ist sicherlich, dass Rehabilitationssport als fortlaufendes Angebot besteht. Präventionskurse sind ja immer zeitlich begrenzt, eine bestimmte Anzahl von Einheiten. Der Rehabilitationssport ist erstmal natürlich auch für eine wenn auch viel längere Zeit verordnet, soll aber dann auch fortgesetzt werden. Also 50 Einheiten und auch danach ist es natürlich wichtig und sinnvoll und anliegend der Sache, das Ganze fortzusetzen. Und vielfach wird das auch in ein und derselben Gruppe fortgesetzt. Also der Rehabilitationssport setzt sehr stark auf eine Gruppendynamik, die Leute dann eben auch in der Aktivität und durchaus auch in ein und derselben Gruppe hält. Also es ist ein fortlaufendes Angebot.
Und ich kann jetzt auch Gordon Sudeck begrüßen vom Institut für Sportwissenschaft an der Universität Tübingen. Wir haben jetzt Kontakt zu Ihnen bekommen. Ganz kurz, wir haben jetzt nur noch eine Minute vor den Nachrichten. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen aus Ihrer Sicht, warum ist Sport und Bewegung denn so wichtig für die Menschen?
Ja, schönen guten Morgen zuerst einmal.
Also, guten Morgen.
Es gibt natürlich ganz, ganz viele Gründe. Ich glaube, viele sind davon schon angesprochen worden. Und wir haben natürlich so vor dem Hintergrund jetzt der schon angesprochenen Prävention, Rehabilitation, zum einen halt eben diese vielfältigen gesundheitlichen Potenziale, die drin stecken. Aber ich denke auch, dass es halt eben für den Menschen als solches eine Betätigung sein kann, die für ihn einfach eine ganz wesentliche Ressource auch für die Lebensgestaltung sein kann. Und wir wissen auch, dass wir, wenn wir nur den Fokus auf Gesundheit legen in der Kommunikation, dass das halt eben auch dauerhaft nicht unbedingt die förderlichste Kommunikation ist. Deswegen müssen wir auch eben die anderen Ressourcen, die drinstecken, das Soziale, das Stressmanagement oder dergleichen mitkommunizieren. Und da darf zum Beispiel auch so etwas wie Wettkampf und Leistung auch in solchen Kontexten noch eine Rolle spielen. Da fand ich eben gut, wie Frau Ufer gesagt hat zum Beispiel, dass auch so etwas wie Walking Football auch förderfähig ist, weil wir halt eben sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und Sport und Bewegung eine ganz unterschiedliche Rolle für die Menschen spielen können.
Fitness ohne Altersgrenze, Sportangebote für Menschen 50+. Das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Professor Gordon Sudeck, Sportwissenschaftler an der Universität Tübingen, Steve Neumann, Berater für Präventionsleistungen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und Christine Ufer vom Bundesverband Rehabilitationssport. Und um sich sportlich zu betätigen, dafür gibt es viele Möglichkeiten. Das haben wir schon gehört. Es gibt spezielle Programme für den Wiedereinstieg oder Neueinstieg, zum Beispiel von der Deutschen Rentenversicherung. Aber natürlich können Sportinteressierte auch auf eigene Faust aktiv werden, zum Beispiel wenn sie einen Vertrag in einem Fitnessstudio abschließen. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Fitnessstudio gerade eine neue Zielgruppe für sich entdecken. Und zwar sind das die Seniorinnen und Senioren. Rund 11 Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in einem Fitnessstudio und 1 Million davon sind über 60, denn sie bringen einen Vorteil mit. Sie haben viel Zeit und sind oft auch solvent und haben vielleicht auch noch mal Lust, sich zu bewegen. Worauf Senioren bei der Auswahl eines Fitnessstudios achten sollten, hat Martin Schütz für uns zusammengefasst.
Das Fitnessstudio, das Heinrich Schmitz Grätz besucht, liegt etwas außerhalb von Frechen bei Köln. Der 84-Jährige ist hier seit über 20 Jahren Kunde und ihm geht es nicht mehr um Höchstleistungen. Denn manchmal zieht der Rücken, der nach einer OP nicht so will, wie das der Senior gerne hätte. Trotzdem ist er 5 bis 6 Mal in der Woche hier.
Es geht also mehr um die Bewegung als um die Belastung. Und hier kannst du ja, das war immer schon so, du kannst ja selber deine ganzen Gewichte einstellen. Das ist ja insofern schon wunderbar. Du kannst leichte Gewichte machen und das, was dir gefällt. Und du hast ja auch gewisse Bewegungen und da musst du eben mal gucken, was dir nicht wehtut.
Der ehemalige Lehrer hat sich für eine Filiale der Fitnessstudio-Kette Just Fit entschieden, weil hier geschultes Personal arbeitet. Das schaut immer mal wieder bei seinem Training vorbei und gibt Tipps, damit sich die Kunden nicht verletzen oder zu übermütig werden. Das gehört zum Konzept des Studios, sagt Olga Schmidt, die Filiale leitet.
Wir haben hier bei uns einen Clubtrainer von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, von Öffnung bis Schließung. Deswegen jeder Mitglied hat auch Recht, sagen Stopp, ich brauche mal Hilfe und wird das sofort gemacht.
Fast 40% der Kunden sind über 65 Jahre alt, sagt Olga Schmidt. Unter ihnen sind auch einige über 90-Jährige. Denen erlässt das Fitnessstudio die monatlich knapp 50 Euro Mitgliedsgebühr. Grundsätzlich gibt es auch deutlich preiswertere Angebote auf dem Markt. Aber gerade eine Betreuung durch Personal treibt die monatlichen Kosten in die Höhe. Bevor ein Vertrag unterschrieben wird, empfiehlt Christine Josten, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, einen sportmedizinischen Check-up.
Da orientiert sich das, was gemacht wird, eben am Risiko. Also wenn man in der Familie Herzinfarkte hat, plötzlich Herztodesfälle im Alter von unter 60, dann ist das so ein Warnsignal, dass vielleicht irgendwas auch genetisch da ist, worauf man achten sollte.
Wer als neuer Kunde einen Vertrag bei einem Fitnessstudio abschließt, sollte auf die Mindestlaufzeit achten, empfiehlt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die meisten Fitnessverträge werden für eine feste Dauer abgeschlossen. Eine Erstlaufzeit von 24 Monaten ist hierbei zulässig. Die Verbraucherschützer weisen allerdings auch darauf hin, dass eine außerordentliche Kündigung beispielsweise bei Sportunfähigkeit möglich ist. Aus Sicht von Christine Josten können Senioren schon bei ersten Vorgesprächen erkennen, ob ein Fitnessstudio für sie geeignet ist.
Sie sorgen eben auch dafür, dass es angemessen ist, was man da macht. Nicht den Körper nicht überlassen dann in dem Fall. Also der Trainingsplan, den man gemacht hat, dann angepasst auf den Zustand, den man dann auch erreicht hat. Und sie fragen eben auch, sind Vorerkrankungen da oder nicht da. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von einem qualitativ hochwertigen Fitnessstudio.
Vorsichtiger werden sollten Kunden ihrer Meinung nach, wenn die Anbieter Nahrungsergänzungsmittel oder Proteinprodukte verkaufen wollen. Die hält die Sportmedizinerin für unnötig. Heinrich Schmitz-Grätz konsumiert in seinem Fitnessstudio nur Wasser und Kaffee an der Theke. Denn die Besuche des Rentners haben nicht nur einen sportlichen Wert.
Wenn ich jetzt 2 Stunden hier bin, dann bin ich, sagen wir mal, mindestens eine halbe Stunde mit der Quatscherei unterwegs. Das ist äußerst wichtig, weil viele Leute auch im Alter vereinsamen und das muss eigentlich nicht sein. Ne?
Martin Schütz war das über ältere Menschen, die im Fitnessstudio trainieren. Herr Sudeck, ich würde Sie ganz gerne mal direkt fragen, so diesen letzten Aspekt, den wir gerade gehört haben. Es geht auch darum, Menschen zu treffen, nicht einsam zu sein, ne? Also Sport zu machen natürlich auch, aber dieses Soziale. Ist das auch ein wichtiger Aspekt beim Sportmachen, den man nicht vernachlässigen sollte?
Ja, auf jeden Fall und insbesondere, wie auch der Herr gesagt hat, im Alter beobachten wir, dass diese soziale Funktion von Sport immer mehr zunimmt und teilweise sogar eigentlich auch die Bewegung dann sekundär wird mitunter. Also dass die Leute vor allen Dingen auch zu den Kursen, zu den Terminen gehen, weil sie Menschen treffen, weil sie dadurch ein Element in ihrem Alltag haben, wo sie wieder Gemeinschaft erleben können. Und dann ist eben Bewegung ein schöner Anlass, um eben diese Gemeinschaft zu erleben und gerade auch jetzt beispielsweise dann in Partnerübungen oder dergleichen, aber auch Zeit zu lassen, wie jetzt im Fitnessstudio, Zeit zwischen Übungen zu lassen, wo man miteinander sprechen kann. Ich glaube, das ist gerade, oder das wissen wir, im Alter eine ganz besondere neue Funktion des Sports und Bewegung.
Weil es gibt ja auch Angebote, auf die wird man ja auch im Internet gestoßen, zum Beispiel, wenn man Social Media nutzt, also viele Angebote, die man auch zu Hause machen könnte. Also mir begegnet zum Beispiel im Moment öfter sowas wie Wandpilates, ne, wo dann große Erfolge versprochen werden innerhalb von 28 Tagen, wenn man täglich ein paar Minuten trainiert. Also eignet sich sowas denn dann überhaupt für den Neueinstieg, sage ich mal, oder Wiedereinstieg, wenn man jetzt lange nicht trainiert hat? Weil ich denke ja auch immer so ein bisschen an dieses Thema Verletzungsgefahr. Also gibt es Sportarten, die man durchaus auch alleine zu Hause machen kann? Oder würden Sie sagen, für den Wiedereinstieg ist doch erstmal was, was wir eben auch schon gehört haben, vielleicht so Rehabilitationssport oder Ähnliches, doch mehr zu empfehlen?
Mhm. Ich denke, dass wir da auch mit Blick auf das, was Frau Josten eben gesagt hat, das einschätzen sollen. Bestehen da Risiken und dergleichen? Haben wir Vorerkrankungen in der gesundheitlichen Situation, die zu berücksichtigen sind? Dann ist es sicherlich auch ratsam, wie eben gesagt wurde, dass auch mal so die sportärztliche Untersuchung oder eine allgemeinärztliche Untersuchung voranzuschalten. Aber ich würde das auch nicht ganz pauschal so formulieren, wenn wir jetzt jemanden uns anschauen, der wirklich lange Jahre möglicherweise aktiv war und jetzt durch berufliche Belastung aussetzen musste, dann hat er auch natürlich eine bestimmte Bewegungserfahrung und auch eine Erfahrung mit seinem Körper, die er mitbringt im Vergleich zu jetzt Personen, die möglicherweise wirklich sehr, sehr wenig aktiv waren in ihrem Leben. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man eben eine gewisse Sensibilität hat dafür, ob solch ein Heimprogramm, digitales Heimprogramm auch für mich passend ist. Und dann kann man halt eben auch schauen, was sind das für Programme, die da angeboten werden. Und da haben wir halt unterschiedliche Stufen.
Mhm. Genau, und ein Programm, was es gibt, beziehungsweise eine App, die es gibt, da wollen wir jetzt mal drauf schauen. Jana Kraft hat nämlich Kontakt zu uns aufgenommen und hat uns aufmerksam gemacht auf eine App, die sie entwickelt hat. Femfeel heißt die, richtet sich an Frauen in den Wechseljahren. Da geht es nicht nur, aber auch um das Thema Bewegung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist das denn für eine App?
Genau, wir haben im Prinzip, meine beste Freundin Marie und ich, haben die App gebaut, die unsere Mütter während ihrer Wechseljahre gebraucht haben. Und der Hintergedanke ist der, dass gesunde Gewohnheiten, eben wie Sie ja angesprochen haben, Sport, aber auch Ernährung und eben Stressreduktion helfen, Wechseljahrsbeschwerden zu lindern und gesundheitliche Risiken vorzubeugen. Und wir haben herausgefunden, dass viele Frauen gerade in der Lebensphase irgendwie vergessen haben, Sport in den Alltag regelmäßig unterzubringen, dass es ihnen schwerfällt, das wieder sich Zeit für sich zu nehmen. Und genau dabei wollen wir eben helfen. Also wir wollen helfen, dass Frauen diese Gewohnheit, regelmäßig Sport zu machen, wieder formen. Und dafür sind wir immer in der Hosentasche.
Wie können die denn die Frauen denn mit dieser App trainieren? Also was für Übungen sind das denn und wie viel Zeit nimmt dann das auch in Anspruch? Geht es um tägliche Bewegungsübungen oder eher wöchentliche? Wie ist das gedacht?
Genau, uns ist dieser tägliche Aspekt super wichtig. Gerade auch um Gewohnheiten zu formen, ist es wichtig, dass man das täglich macht, dass man reinkommt in die Routine. Wir haben verschiedene Kurse. Zum Beispiel haben wir einen Beckenbodenkurs, gerade weil Inkontinenz in der Lebensphase ein großes Thema ist, wo wir aber auch Muskeltraining machen, also um diesen Muskelrückgang zu stoppen. Und dann sind die Kurse so aufgebaut, dass man täglich 5 Minuten hat und wöchentlich optional nochmal längere Übungen, die ungefähr eine halbe Stunde dauern. Weil diese 5 Minuten, sagen wir, hat jeder. Und so kriegt man es wirklich in den Alltag, dass man jeden Morgen sagt oder jeden Abend, okay, ich mache diese 5 Minuten. Und diese 30 Minuten muss man sich so ein bisschen einplanen. Das ist dann frei für jede Frau wählbar.
Jetzt haben wir ja eben schon auch über dieses Thema gesprochen. Wie ist das denn eigentlich, dass man die Übungen auch richtig durchführt? Also gibt's da auch Hinweise für Frauen, die diese App nutzen? Also dass man da die Übungen richtig macht, dass man nicht vielleicht doch auch eher Schaden anrichtet? Also gibt's da vielleicht auch eine wissenschaftliche Begleitung? Wie weiß ich jetzt als Nutzerin, ob diese App mir wirklich hilft oder vielleicht am Ende auch schaden könnte?
Genau, also zum einen ist natürlich die Ausführung wichtig. Also wir arbeiten ja jeweils mit Trainerinnen zusammen bei dem Beckenbodenkurs. Wir haben zum Beispiel auch Pilates, was Sie vorhin angesprochen haben. Und da erklären wir immer im Video, wie man die Übung richtig ausführt. Und wir haben auch immer Optionen. Also wenn man beispielsweise Knieprobleme hat und bestimmte Übungen nicht durchführen kann, haben wir Alternativen. Oder wenn man noch am Anfang steht und wackelig ist bei Gleichgewichtsübungen, bieten wir immer auch Alternativen an. Und für die wissenschaftliche Basis, also um sicherzugehen, dass unsere App auch wirklich hilft, sind wir gerade kurz vor der Rekrutierung für eine Studie gemeinsam mit der Sporthochschule in Köln, um die Wirksamkeit der App zu bestätigen. Und wir arbeiten an einem Präventionskurs, auch in dem Bereich, der natürlich dann auch, wo die Wirksamkeit auch bestätigt ist.
Dankeschön für diesen Einblick, Jana Kraft. Sie hat die App FemFeel entwickelt. Vielen Dank. Herr Sudeck, ganz grundsätzlich, das ist jetzt mal ein Beispiel und ich weiß nicht, ob Sie diese App jetzt speziell kennen, ne, ob wir die jetzt einordnen können, aber ganz grundsätzlich, wenn ich mir eine App runterlade, um damit Sport zu machen, um Bewegung zu machen, gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht, aus Sicht der Forschung auch etwas, wo Sie sagen würden, da würden Sie wirklich empfehlen, darauf zu achten, weil der Markt ist ja sehr groß.
Also zum einen gibt es halt tatsächlich auch solche digitalen Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAs, die auch als solche anerkannt sind, weil sie auch eben schon ihren Nutzen und den geringen Schaden oder Risiken nachgewiesen haben in wissenschaftlichen Studien. Das sind dann auch tatsächlich Apps, die vom Arzt verschrieben werden können. Da hat man sicherlich den höchsten Standard. Und wie eben schon gesagt wurde, wenn man jetzt beispielsweise Apps in Verbindung mit Präventionskursen oder Angebote von Krankenversicherungen sich anschaut, dann achten die natürlich auch auf hohe Standards und Qualität von solchen Angeboten. Und darüber hinaus haben wir natürlich eine sehr, 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 sehr große Zahl an Apps, die darüber hinaus halt angeboten werden. Und da ist es natürlich dann schwer, wirklich jetzt von vornherein zu erkennen, wo ist die Qualität. Aber Frau, jetzt habe ich den Namen.
Kraft.
Frau Kraft hat es eben schon beschrieben. Ne? Habe ich solche Dinge, wo Alternativen angeboten werden, wo auf korrekte Bewegungsausführungen geachtet wird, wo versucht wird, ganz systematisch eine Struktur in das Training reinzubringen. Das sind Qualitätskriterien auch in Apps, die bedeutsam sind, vor allen Dingen, um halt eben auch die individuellen Unterschiede immer wieder mit zu berücksichtigen von Personen, die dort solcher in der App nutzen möchten.
Frau von Lampe aus Berlin hat uns angerufen unter 00800 4464 4464. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und Sie haben auch eine App für sich entdeckt. Ist das richtig?
Genau. Ich habe im Handy bei Samsung Herz habe ich eine App entdeckt, die ist also kostenlos und nach der trainiere ich eigentlich schon seit Jahren. Immer morgens, also die ist Die ist so zwischen 10 oder 22 Minuten lang. Und immer so, das sind immer so 10 Einheiten und dann kann man sie immer wieder neu machen. Also da gibt es sehr verschiedene Apps drin und die habe ich für mich eigentlich als die hilfreichste gefunden.
Was machen Sie denn da für Übungen? Können Sie uns das mal ein bisschen beschreiben?
Ja, warten Sie, wenn Sie wollen. Dann sage ich Ihnen mal, was heute zum Beispiel war. So, Oberkörperkräftigung. Das HIIT-Workout umfasst abwechselnde Zeiträume und so weiter. Mit hoher Intensität und Pausen. Dadurch werden Kalorien extrem schnell verbraucht. Das ist ein großartiges und so weiter. So, da ist also das erste ist Armdrehung, Schulterdrehung, Liegestütz auf den Knien, Unterarmstütz, Katzendehnung, fallender Liegestütz.
Also so einen runden Rücken machen heißt das wahrscheinlich, ne?
Genau, genau. Unterstützt das Gesäßheben, dann Hampelmänner, fallender Liegestütz und so weiter. Das wiederholt sich und zum Schluss gibt es dann meistens noch irgendwelche Dehnübungen, also zum Beispiel Brustdehnung und Schulterdehnung und sowas.
Und wie lange dauert das? Also sind das 10 Minuten?
Also heute waren das 11 Minuten.
Und das ist ein Video, was Sie sich dann angucken? Oder?
Ja, das ist beides. Es ist ein kleines Video, wo ich das sehen kann, wie man die Übung macht. Und es wird auch ein Ton, den kann man einschalten, also den schaltet man automatisch ein. Und der sagt dann immer, und jetzt so und so lang und so und jetzt noch 3 Sekunden und fertig, aus und der nächste sowieso. Und Hampelmänner und ich weiß nicht, Käfer und Unterarmstütz und so. Und ich kenne die Übungen ja schon, dann mache ich die halt.
Und ich glaube, in dem Fall dürfen wir auch mal Ihr Alter sagen, oder?
Ja, Sie sind ich bin 80 und ich bin wirklich, glaube ich, ganz relativ fit immer wieder. Ja, oder ziemlich, ja. Ich wohne im 4. Stock ohne Fahrstuhl und ich gehe auch so gut ich kann immer in den Park und habe dann so meine 3600 Schritte. Also ich muss sagen, diese Samsung Health ganzen Unterstützungssachen, die da drin sind, wo man auch ab und zu mal sein Essen eingeben kann, was man gegessen hat und das dann genau berechnet, was weiß ich, wie viel, nicht nur Kohlehydrate und Fett und Eiweiß, sondern auch Kalzium und sowas. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag, aber ab und zu einfach, um auch so das Ganze so zu kontrollieren. Das hilft mir sehr und ich muss auch sagen, diese kleinen Apps, die dann irgendwelche kleinen also Ermutigungen einem dann so signalisieren, das finde ich irgendwie nett.
Okay. Herr, aber das heißt, Sie machen nichts anderes? Also Sie gehen nicht zu irgendwelchen Kursen noch? Das ist nee, so Ihr Sportprogramm?
Ich war natürlich auch früher bei McFit oder sowas, aber das ist viel zu mühsam. Oder auch so Fitnessstudio, wo man dann so ganze große Taschen packen muss und alles. Also diese kleinen Übungen, die mache ich morgens noch möglichst im Schlafanzug. Also gleich, wenn ich wach werde, mache ich die. Und wenn ich die mache, dann ist wirklich der Tag für mich also sehr viel anders und besser und dynamischer, als wenn ich sie nicht mache. Okay. Und dieses Unkomplizierte daran, das finde ich eben gerade so toll. Okay. Und ach so, und ich will auch noch sagen, es gibt manche Übungen, die sind mir zu schwer, zum Beispiel ich komme auch nicht mehr an den Boden. Es sind eigentlich die meisten Übungen müsste man auf einer Bodenmatte machen, das mache ich nicht. Ich wandle die dann halt ab. Ich mache es dann irgendwie so halb auf dem Bett oder so.
Okay. Ja. Und kostet das denn was oder ist das komplett kostenlos?
Nee, ist komplett kostenlos und unkompliziert. Und das findet man, wie gesagt, im Handy drin.
Okay. Dankeschön, Frau von Lampe, für diese Erfahrung. Herr Sudeck, würden Sie denn da auch sagen, das ist eine super Sache, so wie die Frau von Lampe das macht? Also können auch ältere Menschen auch mit 70, 80 Jahren noch gut einsteigen in den Sport? Oder würden Sie da auch auf etwas aufmerksam machen wollen? Weil sie hat jetzt ja auch zum Beispiel gesagt, sie macht was auf dem Bett, eigentlich sollte sie das auf einer Matte machen. Also wäre das dann schon die Gefahr, dass man vielleicht auch eine Übung eventuell falsch macht? Wie ordnen Sie diese Apps ein?
Also ich fand die Beschreibung eigentlich sehr, sehr aufschlussreich dahingehend, dass die Frau von Lampe tatsächlich regelmäßig trainiert und beispielsweise jetzt, also eher Kräftigungsübungen, so wie sich das anhörte, und zusätzlich halt in ihrem Alltag durch die Treppen im Grunde auch ein ausdauerndes Element in ihrem Alltag hat und damit, wie sie sagt, sich wohlfühlt und für den Tag energiereicher starten kann. Und was ich anmerken würde, ist jetzt beispielsweise auch, dass dieses HIIT-Training, also High-Intensity-Intervalltraining, hochintensives Intervalltraining, ist jetzt so ein Beispiel, wo es wichtig ist, dass die Frau die Übungen kennt und dass sie in der Lage ist, auch selber die Übungen anzupassen, dass sie für sich jetzt sagt, okay, das kann ich nicht, aber ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und das hat sie sich jetzt möglicherweise über die Dauer, die sie jetzt schon diese App nutzt, auch sich angeeignet. Und da glaube ich, dass das gerade jetzt Beispiel HIIT-Training, wo sie dann halt eine ganz feste Struktur haben, dann piept es, dann ist die Pause eine bestimmte Zeit lang, dann geht es schon weiter. Das kann für Neueinsteiger mit diesen hochintensiven Übungen dann auch wirklich eher mal problematisch sein, weil ich die Übung vielleicht noch nicht so kenne und dann vielleicht versuche, jetzt muss ich schnell machen, jetzt leidet darunter auch die Übungsdurchführung und dafür ist es dann wichtig, eben mit den Erfahrungen in dieses Rennen sozusagen dann oder in diese Übung reinzugehen und dann ist es eine sehr, sehr sinnvolle Sache, wie sich da geschildert wurde.
Frau Graf aus Berlin hat uns auch angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist, ich habe chronische Fatigue und ob es richtigen, echten Reha-Sport gibt und zwar ohne App.
Frau Ufer, da sind Sie die richtige Ansprechpartnerin.
Grundsätzlich ist Reha-Sport auch in diesem Fall sehr geeignet. Ich würde aber bei der Auswahl der Einrichtung das ganz konkret vorher ansprechen, weil das natürlich eine spezielle Herangehensweise erfordert, wo ich das einfach vorher bei der Auswahl des Anbieters abklären würde. Und grundsätzlich können Sie natürlich auch den Anbieter wechseln, aber klar ist Reha-Sport dafür eine geeignete Maßnahme.
Ja, gibt es denn überhaupt solche Gruppen?
Die Gruppen im Reha-Sport.
Meiner Meinung nach, ich habe vor einem halben oder dreiviertel Jahr, da gab es mal eine Plakataktion vom Gesundheitsministerium nach Post-Covid, Long-Covid und so weiter. Und habe ich angerufen, mit dieser Frage gestellt. Da bekam ich die Antwort, es gibt keine Gruppen, wo man hingehen kann. Es gibt nur Angebote für Reha wochenlang. Was also dieses Begleitende oder Vorbeugende, das ist einfach nicht vorgesehen im System. Stimmt das so?
Ja, kann ich jetzt erstmal so nicht richtig was mit anfangen. Also so grundsätzlich ist es so, dass der Reha-Sport verordnet wird und die Diagnose oder die Belastungseinschränkung, die Sie haben, einem bestimmten Profil zugeordnet wird. Und die Gruppe, die Sie brauchen, die müsste im Profil innere Medizin stattfinden und solche Gruppen gibt es. Und Post-Covid-Patienten finden sich auch in diesen Gruppen.
Nur, ich meine, mein Problem ist ja auch, ich darf ja nicht überbeansprucht werden. Ich möchte was machen, ich muss was machen. Ja. Ich habe Tai Chi gemacht, da habe ich 1,5 Stunden, da habe ich die Hälfte der Zeit nur gesessen. Es hat mir sehr gut getan. Es ging morgens um 10 Uhr los. Ich habe die Hälfte der Zeit gesessen, also wenn es nicht mehr ging, dann nur noch die Abschlussübung mitgemacht. Es hat mich aber schon angestrengt, da hinzufahren. Ich war damit so überfordert, dass ich keinen Smalltalk machen konnte mit den anderen. Das heißt, ich brauche wirklich eine Gruppe, wo Leute sind, die nicht belastbar sind. Und weil auch es so ist, wenn man überbelastet wird, wird man ja hinterher nur noch schwächer, als man vorher schon war.
Ja, genau. Also wenn Sie damit auch schon Erfahrungen und nicht unbedingt die besten gemacht haben, dann ist es, und das weiß ich vom Fatigue auch oder von generell dieser Problematik Post-Covid, dann ist das schon sehr speziell. Da würde ich Sie einfach bitten oder vielleicht, dass man da mal Kontakt auch zu unserem Verband herstellt, zum Reha-Sport Deutschland, dass wir da Sie vielleicht unterstützen, eine geeignete Gruppe zu finden. Denn die Suchsysteme, die man so ganz allgemein hat, die sind auf so eine sehr spezielle Problematik. Denn ich weiß ja auch, dass die Patienten dann teilweise es zurück ins Bett haut sozusagen, wenn da eine Überbelastung stattgefunden hat.
Und dann ist man also schlechter dran als vorher.
Genau.
Haben Sie da eine Telefonnummer?
Frau Graf, ich würde sagen, dass wir die Telefonnummer vielleicht jetzt nicht online, jetzt hier nicht in der Sendung sagen, sondern wir haben ja Ihre Telefonnummer und ich würde die nachher an Frau Ufer weitergeben, dass Sie sich vielleicht nochmal auseinandersetzen miteinander.
Okay, alles klar.
Genau, dann können Sie sich da vielleicht drüber nochmal unterhalten.
Ich weiß das nicht und ich muss sagen, ich war so enttäuscht, weil ich wirklich mich bemühe, ich bemühe mich, ich habe bei der Kasse angerufen, ich habe beim Ministerium angerufen, ich habe noch irgendwo angerufen, dann hieß es immer nur nee.
Aber und vielleicht, Frau Ufer.
Mit dem bisschen Energie, was man sowieso schon hat, vor dem Hintergrund, das ist eigentlich der Punkt.
Aber ganz grundsätzlich kann man doch sagen, dass man über den Bundesverband auch solche Kontakte herstellen kann, Frau Ufer, oder?
Mit dem Bundesverband, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also das werde ich dann nachher erfahren. Alles
genau,
klar.
Bundesverband Rehabilitationssport, ja. Das ist ja schon, Frau Ufer, auch eine Adresse, an die man sich wenden kann bei solchen Fragen. Oder an Sie, an den Bundesverband, oder?
Genau, Reha-Sport Deutschland. Wir sind auch im Internet, also wir haben eine Homepage, wo man schon so ein bisschen was finden kann. Aber gerade so ein spezifischer Fall. Und ich weiß, die Problematik mit Post-Covid, das ist bekannt. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht so riesengroße Hoffnungen machen, dass ich da jetzt in Berlin 5 Angebote benennen kann. Es gibt in Berlin ganz viele Angebote, aber das ist eben eine sehr spezifische und dann doch auch noch recht neue Problematik. Aber wir können uns natürlich darum kümmern und würden da einfach auch nochmal suchen.
Frau Graf, dann schalten wir Sie nach der Sendung nochmal zusammen, ja?
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, danke, dass Sie angerufen haben. Fitness ohne Altersgrenze, Sportangebote für Menschen 50 plus. Das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Gordon Sudeck, Sportwissenschaftler an der Universität Tübingen, Steve Neumann, Berater für Präventionsleistungen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und Christine Ufer vom Bundesverband Rehabilitationssport. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinert. Der hat Fragen von Ihnen, von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, die per Mail gekommen sind. Herr Meinert, was haben denn Hörerinnen und Hörer für Fragen per Mail geschickt?
Ja, es gab ein paar Medizinfragen, viele Anmerkungen zu Clubs und Fitnesscentern, aber auch eine Anmerkung wie von Frau Meiß hier, sie ist Berlinerin, aber lebt schon viele Jahre in Amsterdam, von wo aus sie uns angerufen hat. Und sie sagt, Senioren, na das ist ja so ein Begriff, wir reden jetzt immer über Senioren. Sie selber ist schon über 60, muss aber bis 67 Jahre arbeiten und sagt, dann ist das mit der Zeit, so Senioren haben viel Zeit, das stimmt dann nicht. Oder sie ist nicht Seniorin und mit dem Solvent sagt sie, ist es auch nicht immer so gut oder gut bestellt. Aber welchen anderen Begriff hat man denn für die Babyboomer 60 plus?
Herr Sudeck, ja, das ist sowieso ein Thema, ne, was ja interessant ist, weil es ja immer schwierig ist, hatten wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, ab wann redet man eigentlich in einer bestimmten Kategorie oder ab wann man was braucht? Können Sie das noch kurz einordnen?
Ja, der Begriff Senioren, der ist durchaus schwierig. Zum Beispiel im Tennis sind sie mit, jetzt kann ich es nicht genau sagen, sind sie schon im Bereich von 30, 40 jungen Senior und beim Fußball ist man ab 40 Altherren und also von daher ist es ein Begriff, der sehr, sehr unscharf ist und man sollte dann halt dabei beachten, dass wir dann vielleicht eher über das Alter argumentieren, also Menschen im höheren Lebensalter, höheren Erwachsenenalter, dann ist man so ab plus 65, das ist dann so gekoppelt auch an dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, da sind wir jetzt also schon, wie wir gehört haben, bei 67. Also das ist sicherlich eine Lebensphase, eine neue Lebensphase und die sollte man dann auch trennen von der Phase jetzt im Erwachsenen von im Erwerbsalter. Und da so könnte man jetzt sozusagen im Groben Alterskategorien formulieren, aber wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass Altersgleiche halt eben sehr, sehr unterschiedlich sind.
Dass man unterschiedlich viel kann, ne? Genau.
Genau. Ja.
Das heißt aber ganz konkret, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei einem Verein erkundige nach einem Sportangebot und da steht sowas wie Senior, Seniorin, sollte ich mich dann doch nochmal nachfragen, welches Alter denn da gemeint ist oder steht es eigentlich immer schon dann mit dabei?
Da würde ich vermuten, dass dann ein Alter auch mit kommuniziert wird. Wenn dem nicht ist, würde ich da tatsächlich mal danach fragen, was gemeint ist. Und eine gute Programmbeschreibung würde auch weitergehend erläutern, was gemeint ist mit 50 plus und 60 plus Angeboten dann tatsächlich. Und man kann ja schon dann darauf setzen, dass die Programme sagen, okay, hier ist etwas, wird darauf geachtet, dass wir eben im Mittel davon ausgehen können, dass körperliche Voraussetzungen jetzt auf natürliche Weise auch abbauen, aber eben auch trainiert werden können, auf sanfte Art trainiert werden können. Und da lohnt sich sicherlich eine Frage einerseits, eine Rückfrage, aber auch die Empfehlung für die Anbieter, genauer zu sagen, was wollen sie eigentlich ansprechen mit diesen 60 plus.
Frau de Vries aus Norden hat sich bei uns gemeldet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was möchten Sie beitragen zum Thema?
Ich bin Mitglied in einem Kanu-Club und wir haben Mitglieder, die über 80 sind und noch im Jahr über 1000 Kilometer paddeln.
Und wie sind Sie zu dem Sport gekommen?
Wir haben hier in Ostfriesland ziemlich viele Kanäle, auf denen man wunderbar paddeln kann. Und man hat zwar dann ab und zu Gegenwind, aber Ja, Wassersport ist meine Leidenschaft. Ich bin Subtrainerin und paddel halt im Kajak. Und wir paddeln auf die Inseln, auf die Nordseeinseln. Und da sind Menschen über 50 eigentlich das Normale, also die Jungen.
Die dann auch wirklich einsteigen. Also das ist dann schon so, dass die Jungen um die 50 sind und dann wirklich auch mit diesem Sport beginnen?
Ja, das ist oft der Fall, dass man erst nach der Familienphase in den Kajaksport einsteigt, wenn man nicht vorher schon von Kindesbeinen angepaddelt ist. Das ist ganz normal. Wir bieten auch Einsteigertraining an. Also ich bin im Wassersportverein Norden. Es gibt aber deutschlandweit Wassersportvereine, die Einsteigertraining anbieten. Und wir fahren mit dem Kajak oder mit dem Stand-up-Paddling. Also bieten wir auch an.
Das heißt, das wäre auch nochmal ein Appell, vielleicht nochmal einen Sport zu wählen, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, der auch ein bisschen Abenteuer mit sich bringt. Kann man das so zusammenfassen?
Naja, es ist schon immer ein Mikroabenteuer. Man ist viel in der Natur, man sieht Tiere und Pflanzen, man sieht den Verlauf der Jahreszeiten und natürlich auch wunderschöne Sonnenuntergänge. Oder auch die Frühen sind natürlich morgens auch, also die Älteren sind oft morgens unterwegs, teilweise täglich, weil dann es sind entweder Vereinsboote oder eigene Boote, die genommen werden.
Und auch im Winter, also das ist ein Sport, den man ganzjährig macht oder gibt es da schon auch mal Wochen, wo man sagt, heute ist es doch zu kalt, wir bibbern zu viel, jetzt lassen wir das Training mal ein paar Wochen ausfallen?
Ja, das gibt's schon. Also es ist schon im Winter weniger, aber es kommt halt darauf an, wie man auch ausgestattet ist. Also die Kleidung ist dann wichtig, dass man auch mit Handschuhen fährt im Winter oder sich dementsprechend kleidet, dass man nicht friert.
Das heißt, die Kleidung müsste man schon anschaffen, die würden als Kosten anfallen, aber ansonsten würde man den Vereinsbetrag zahlen. Können Sie da noch was sagen zu den Kosten grob?
Die Kosten für einen Verein, bei uns bezahlen Erwachsene jetzt 6 Euro im Monat, das heißt 72 Euro dann im Jahr. Das ist im Vergleich zu einem Fitnessstudio natürlich gering. Mhm. Und das können sich viele Leute leisten. Und wir haben auch einen Familienbeitrag, der dann, also, oder wo dann mehrere, dann sind sie das 9 Euro im Monat.
Ja. Ja. Danke für diesen Hinweis. Schön, dass Sie uns davon berichtet haben. Vielleicht haben ja andere auch Lust, das zu machen.
Ja, das würde mich sehr freuen.
Vielen Dank für Ihre Erfahrung.
Ja. Tschüss. So, jetzt haben wir so viel über Alter gesprochen. Es geht gleich noch weiter bis ins hohe Alter. Aber zunächst mal eine Frage. RV-Fit, ab welchem Alter macht man denn das?
Herr Neumann, können Sie uns dazu noch mal ein bisschen was sagen? Also RV-Fit haben wir eben schon erzählt, was das ist. Vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz zusammenfassen für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben und noch mal sagen, ab welchem Alter das geeignet ist.
Genau, mache ich gern. Also RV-Fit, noch mal ganz kurz dargestellt, die Präventionsleistung der Rentenversicherung für die Versicherten, die erste Zipperlein haben, also erste Einschränkungen, Funktionseinschränkungen, die die Beschäftigung gefährden können. Und das kann letztendlich, es gibt dabei keine Altersbeschränkungen, das kann also auch ein Versicherter sein, der Mitte 20, Anfang 20 ist, kann dieses Angebot genauso in Anspruch nehmen wie die Versicherten, die kurz vor dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben stehen.
Also da ist dem Alter wirklich keine Grenze gesetzt.
Ja, und jetzt kommen wir ins hohe Alter, Familie, Herr und Frau Michalke aus Dortmund. Die sind durch Corona da so ein bisschen aus der Übung gekommen und haben sich dann entschlossen, sie machen Krafttraining in einem Fitnessstudio. Haben es 3 Tage ausprobiert, wurden eingescannt, vermessen. Aber das Besondere ist, dieses Fitnessstudio arbeitet mit einer Physiopraxis zusammen oder ist einer Physiopraxis angeschlossen. Und da gibt es natürlich durch die erfahrenen Physiotherapeuten noch andere Möglichkeiten. So eine Praxis muss man sicherlich suchen. Oder gibt es das schon häufiger, dass auch die Physiotherapeuten, die ja auch schon etwas überlastet sind, auf dass die auch noch Fitnesstrainings anbieten?
Frau Ufer, wissen Sie dazu was?
Ja, also es nimmt immer mehr zu, dass sich diese Angebote unter einem Dach befinden. Also gerade neu eröffnete Praxen gehen oft schon in so große Räume, dass eben beides parallel stattfindet und man dort eben jederzeit, dann wenn man auch eine Physiotherapieverordnung hat, dann parallel zu dem Sport, den man macht, an dieser Maßnahme teilnehmen kann oder eben einfach auch spontan eben Physiotherapeuten da beratend zur Seite stehen können. Das gibt es immer häufiger.
Ja. Und das wäre auch empfehlenswert aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt relativ alt ist, sage ich jetzt mal, wenn man schon etwas älter ist und einsteigt. Also würden Sie da dann auch darauf achten, dass sowas dabei ist oder reicht es auch, wenn die Trainer gut qualifiziert sind?
Wenn man die Möglichkeit hat zu wählen, ist das natürlich eine sehr geeignete Kombination. Aber ich denke, gerade so im ländlichen Raum, da kann man sich das oft nicht so aussuchen. Und ich finde eben auch, genauso wie es diese Entwicklung gibt, dieser kombinierten Einrichtungen, gibt es auch schon eine in den letzten Jahren aus unserer Sicht eine sehr starke Entwicklung dahin, dass Fitnessstudios auch in qualitativ sehr hohem, also qualitativ hochwertig betreuen. Also man muss einfach genau hingucken, wenn man irgendwo anfängt. Das ist nicht zwingend notwendig, dass nebenan eine Physiotherapiepraxis ist. Häufig sind auch Fitnesstrainer, auch Physiotherapeuten oder entsprechend geschult, dass sie Einschränkungen des hohen Alters gerecht werden können.
Herr Lechner aus Berlin hat sich gemeldet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema Bewegung, wenn man schon etwas älter ist?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, niederschwellige Angebote zu nutzen oder sich zu schaffen, damit man den inneren Schweinehund überwinden kann. Und deshalb komme ich jeden Morgen früh aus dem Bett und sehe zu, dass ich bald einen Dauerlauf mache.
Also Sie sind auch schon über 80, ne? Das darf ich in dem Fall ja auch sagen, oder? Wie halten Sie sich denn sportlich fit? Also Sie wollen zum Dauerlauf, machen Sie schon oder wollen Sie dahin? Ist das das Ziel? Also wo stehen Sie im Moment?
Ich mache den täglich und das fällt eben im Winter oder wenn man am Wochenende woanders aus war, etwas schwerer, aber wichtig wäre, dass das niederschwellig man machen kann und jeden Tag, dann funktioniert es am besten bei mir.
Okay.
Und ich bin 82 und ich mache zuerst einen Dauerlauf und dann mache ich Liegestütze und dann habe ich zwei Damenhanteln und die stoße ich in den Himmel oder in die Küchen, in der Küche in die Höhe. Und danach dusche ich mich. Und ich habe das Problem, dass ich bei Physiotherapeuten wenig Antworten bekommen habe, wenn es mich gezwickt hat, ob ich mich noch weiter belasten kann oder nicht. Und möchte gerne wissen, wie ich das gut lösen kann. Ich war bei Ärzten, erst bei meinem Hausarzt und er hat eine Überweisung gegeben und ich habe gefragt, als ich mal meinen Dauerlauf gemacht habe und mir die Kniescheibe dann hinterher sehr stark wehgetan hat und ich habe auch bei dem keine befriedigende Antwort bekommen. Der hat mein Knie angefühlt und hat gesagt, ja, da ist nichts. Und da habe ich gesagt, wie bitte? Ich möchte gerne wissen, wie ich das in den Griff kriege, dass die Schmerzen weggehen. Er hat es mir nicht beantwortet.
Okay, und da möchten Sie wissen, wo Sie da Beratung finden können, also welcher Sport, also ob Sie weiter so viel laufen können zum Beispiel oder ob Sie reduzieren sollten, ob es was anderes gibt etc. Das wäre Ihre Frage, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich gebe die mal in die Runde. Ich weiß nicht, wer antworten möchte, Herr Sudeck oder Frau Ufer oder Herr Neumann?
Ja, ich kann insofern antworten, dass ich das auch wichtig finde zu erwähnen bei aller Routine. Ne, wir haben ja jetzt mehrere Beispiele, wo das tägliche Training halt auch beschrieben wurde, dass wir immer auch schauen müssen, dass es um Belastung und Erholung geht und dass man auch mal Tage hat, die möglicherweise, auch wenn wir jetzt über Fatigue oder dergleichen reden, die es einfach verlangen, möglicherweise mal zu sagen, heute ist es die sinnvolle Entscheidung, zu ruhen an der Stelle und eher sozusagen dann auch so einen Wochenrhythmus zu betrachten oder einen größeren Zeitraum zu betrachten und herauszufinden, was tatsächlich auch für sich selbst dann an Belastungen möglich ist. Und ein Beispiel dann halt solche Knieschmerzen bei dem Lauf, die deuten ja schon darauf hin, dass es auch eine Überlastung dann in dem Moment war und dann auch möglicherweise erstmal Ruhezeiten notwendig sind, um dann wieder mit einer möglicherweise an der Stelle dann wieder mit dem Walking einzusteigen, nicht gleich mit dem Dauerlauf, um das auszutesten. Also da kann ich jetzt nur in der Richtung sagen, einerseits haben Sie selber, sich selbst sozusagen auch auf seinem Körper zu hören, auf die Signale zu hören und zu entscheiden, was ist in welchen Situationen dann auch machbar. Und da finde ich das gut, zum Beispiel dann so eine Alternative zu haben, wie der Herr das jetzt gesagt hat, okay, dann mache ich vielleicht jetzt gerade eher mehr Funktionstraining, Kräftigungstraining. Und die Beratung, die jetzt angesprochen wurde, die erhofft man sich natürlich dann von einer ärztlichen Betreuung, im Weiteren dann der Physiotherapie oder geschulten Personal, aber in der Situation wäre es ja eher im Gesundheitssystem zuerst mal zu verorten.
Ja, aber das ist dann schwierig, da die richtige Ansprechpartner, die richtigen
Ansprechpartner zu finden. Kann man nicht pauschal
sagen. Genau. Herr Lechner, danke für Ihren Anruf. Leider, ja, auch wenn es keine ganz befriedigende Antwort gegeben hat. Trotzdem vielen Dank. Herr Meinert.
Ja, Reha-Sport war ein ganz großes Thema am Telefon. Gleich zu Anfang hat schon ein fachkundiger Mensch, der Herr Böhmer, angerufen und gesagt, alle Ärzte können das verschreiben. Man kann sich bei der Krankenkasse erkundigen, was es gibt. Und das sind meist 50 Einheiten, die man zuerst verschrieben bekommt. Da gibt es eine kleine Zuzahlung, sagt Frau Brendel. Aber sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass man da selber drum kämpfen muss. Nicht alle Ärzte verschreiben das sofort und so, wie man es gerne hätte. Müssen denn Ärzte Regress oder zu viel etwas fürchten, wenn sie zu viel verschreiben?
Frau Ufer, wie kann man das lösen, wenn man sich da was wünscht, aber es nicht bekommt?
Das ist uns an sich, das hören wir nicht besonders häufig, dass Ärzte sich dem nicht öffnen oder verweigern, weil eben im Unterschied zu den Heilmitteln, also im Unterschied zu physiotherapeutischen Behandlungen, eben der Rehabilitationssport nicht durch ein Budget reglementiert ist. Also ist eben diese Regresspflicht, die eben angesprochen worden ist, die gilt für den Rehabilitationssport nicht. Insofern erstaunt mich das. Und ich möchte das jetzt nicht bewerten, ich kann mir das aber auch nicht wirklich erklären, warum ein Arzt sowas macht, wenn ein Patient mit so einer konkreten Idee kommt. Häufig kommen ja die Patienten und sagen, ich habe gesehen bei mir um die Ecke, da gibt es eine Einrichtung, das kann ich mir für mich auch gut vorstellen. Wüsste ich nicht, warum ein Arzt sich dem nicht öffnet.
Und man kann sich ja auch bei der Krankenkasse erkundigen, was es alles gibt.
Genau. Ja. Das ist richtig.
Und jetzt können ja auch alle möglichen Ärzte das verschreiben. Also es muss nicht unbedingt ein Orthopäde sein, oder? Sondern die Bandbreite ist da auch recht hoch.
Genau. Das ist, also es, jeder Arzt kann das verordnen. Ja. Jeder niedergelassene Arzt.
Weil wir hatten hier gerade noch die Mail von einer Hörerin aus Bremen, die sagt, sie hat ein neurologisches Problem und da ist der Hausarzt vielleicht nicht der Richtige und der Orthopäde auch nicht.
Richtig, aber trotzdem könnte es der Hausarzt verordnen. Also auf der Verordnung, er muss die Verordnung korrekt ausfüllen, aber ist ja die konkrete, also die Diagnose und die Einschränkung der Belastung zu benennen und das kann der Hausarzt genauso tun. Was eben leider der Fall ist, dass die Angebote in einigen Bereichen des Rehabilitationssports nicht in dem Maße vorhanden sind, wie wir uns das wünschen. Also im Bereich der Orthopädie gibt es eine Vielzahl an Gruppen, aber im Bereich der Neurologie und der inneren Medizin passiert es uns immer wieder, dass Patienten bei uns oder Versicherte bei uns anrufen, weil sie in ihrer Nähe keine geeignete Gruppe finden. Und wir versuchen immer bei den Anbietern auch dafür zu werben, auch sich auch das in breiterem Maße anzubieten.
Und wie viele Einheiten kann man verschrieben bekommen pro Jahr? Eine, zwei?
Man kann einmal 50 Einheiten oder beziehungsweise bei schweren Erkrankungen auch mehr verordnet bekommen. Und dann ist das Ganze an sich so angelegt, das soll also Hilfe zur Selbsthilfe sein, dass man das dann in die Eigenverantwortung übernimmt. Das richtet sich also gar nicht nach Jahr, sondern nach Diagnose. Wenn ich also zu einem Thema, ich habe was am Rücken, einmal 50 Einheiten verordnet bekommen habe, soll es dann eigentlich in die Eigenverantwortung, auch in die finanzielle Eigenverantwortung übergehen. Aber unter bestimmten Bedingungen kann auch eine Folgeverordnung ausgestellt werden.
Und die kurz noch die Privatversicherten?
Das, ja.
Muss man in den Vertrag gucken.
Genau.
Gut, da können wir jetzt nicht weiter klären, gibt zu viele Anbieter. Herr Kuhn sagt, er hat viel im Büro gearbeitet und es wird viel zu wenig auf Bewegung geachtet im Berufsleben. Es müsste früher anfangen, so seine Meinung, und es könnten auch in den Tarifverhandlungen eine Rolle spielen. Aber da stellt sich natürlich die Frage für die berufstätigen Angebote im RV-Fit. Wie oft kann man die nutzen? Kann man die erneuern?
Ja, kann man. Und vielleicht auf den Anfang der Frage einzugehen, also wir tun das schon im Rahmen unseres Firmenservice, auch die Arbeitgebenden über die Leistungen der Rentenversicherung zu informieren, und stellen in diesen Beratungsgesprächen immer wieder fest, dass eben gerade Präventionsleistungen und Rehabilitationsleistungen in der Öffentlichkeit mit der Rentenversicherung eher noch nicht so in Verbindung gebracht werden. Von daher sind wir da schon dabei, das eben immer weiter zu kommunizieren.
Genau. Kurze Frage noch. Die Rentenversicherungen sind ja auch arbeiten sehr zentriert oder zentral. Gibt es denn da auch viele regionale Angebote? Wie findet man die raus?
Na, man findet die speziell für RV-Fit jetzt über das Kundenportal. Das ist aus meiner Sicht sehr gut aufgebaut. Man hat dort eine Postleitzahlensuche, kann eine Umkreissuche dazu auswählen und dann die Einrichtung wählen, die man quasi belegen möchte innerhalb dieses Programms.
Gehört denn grundsätzlich zu RV-Fit oder Reha-Sport auch eine Ernährungsberatung, oder muss man das dann wieder auf eigene Faust machen?
Also RV-Fit ist multimodal angelegt, von daher spielen eben, wie ich am Anfang schon sagte, die Elemente Bewegung, Ernährung eben auch und Stressmanagement eine Rolle. Also Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema, ja.
Und das betrifft dann sowohl den Muskelaufbau als auch das Alter, oder man muss ja auch gucken, dass man nicht über seine Grenzen hinausgeht, sowohl ernährungsmäßig als auch sportmäßig.
Na, das Schöne bei dem Angebot ist ja, dass es in den Reha-Einrichtungen stattfindet und wirklich hochprofessionelles Personal dort auch gerade bei der Bewegungstherapie immer mit vor Ort ist. Die Trainingspläne werden, auch wenn es in der Gruppe stattfindet, schon recht individuell dargestellt und auf jede Belastung letztendlich angelegt. Dafür ist einfach Kapazität in der Startphase dann auch da.
Ja. Es gibt viele Hörer, die setzen sich aufs Fahrrad, fahren alleine. Dann gibt es den Kanu-Club, den Wassersport. Auch so ein Hörer aus Mainz berichtet davon. Da ist die Gemeinschaft wichtig, aber es ist immer das Wort Sport mit drin, und das ist eigentlich ja viel zu hoch gegriffen. Soll man nicht lieber von Bewegung sprechen?
Herr Sudeck, das ist interessant.
Ja, Worte soll man so verwenden, wie die Menschen es verwenden. Und da haben wir jetzt mittlerweile in Deutschland einen Sportbegriff, der sehr weit gedacht ist. Von Gesundheitssport bis zum traditionellen Leistungssport. Und wenn Sie Menschen fragen, die sagen auch, Yoga ist mein Sport. Und von daher dürfen wir Sport einerseits wirklich sehr, sehr weit verstehen, oder so wird er auch mittlerweile verstanden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer noch, gerade in den älteren Kohorten, Menschen, die durch diesen Begriff auch abgeschreckt werden. Und dann ist es sinnvoller, darauf sensibel einzugehen, zu sagen, wir reden hier über Bewegung. Es ist Alltagsbewegung auch mit gemeint, beispielsweise ein körperliches Training, etwas Spezielles, wo man auf körperliche Funktionen und dergleichen abzielt. Aber von daher haben wir diese beiden Seiten, ne? Wir haben den alltagssprachlichen Gebrauch von Sport, der sehr weit ist, aber er kann auch abschrecken tatsächlich.
Aber wenn man über diese Empfehlungen spricht, wie viele Minuten man sich bewegen soll, wird ja auch unterschieden, ob man sich moderat bewegt oder ob man sich doch eher schon so in so einem Leistungsbereich bewegt, oder?
Das bezieht sich tatsächlich auf die Anstrengungshöhe, auf die Belastungsintensität, und das heißt dann zum Beispiel bei moderat sind es eher Aktivitäten, in denen ich leicht außer Atem komme, etwas in Schwitzen komme, und bei hochintensiven Aktivitäten komme ich eben in Schwitzen und komme außer Atem. Das sind so die wörtlichen Beschreibungen dieser Intensitätskategorien, und die Dame in 80 und hat das hochintensive Intervalltraining gemacht, die trainiert schon hochintensiv dann an der Stelle, und von daher ist es jetzt gar nicht so sehr nur die Leistungsambition, die dahinter steckt, aber es kann eben auch das hochintensive Training für Menschen erfüllender sein und sagen, hey, ich habe hier was geleistet, wenn es denn für mich dann auch machbar ist.
Und Hauptsache ist erstmal, dass es Spaß macht, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war der Marktplatz zum Thema Sportangebote für Menschen 50 plus. Britta Mersch und Thomas Meinhardt bedanken sich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich danke auch allen Gästen, Gordon Sudeck, Steve Neumann, Christine Ufer. Ich bin Britta Mersch. Ich danke Ihnen auch fürs Mitmachen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.